Hallo liebe Leute, hallo liebe Community, hallo alle da draußen auf der ganzen Welt und überhaupt, ich habe euch mega lieb und ich glaube, mein absoluter Top, ja nicht Gast, Quatsch, wir machen das zusammen, mein Mithost, euren geliebten Host vom Fundbüro, hallo lieber Edgar.
Ich grüße euch alle zusammen.
Ja, und was wir dich grüßen, weil heute geht es nur um dich, das weißt du und ich habe dich ein bisschen gepiesackt, bis es soweit war.
Das stimmt. Aber ich muss dich direkt berechtigen. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch noch um Videospiele, habe ich gehört.
Um Videospiele? Okay, alles klar. Schade. Dann werden wir nichts aus deinem Sexualleben erfahren. Das ist vollkommen okay.
Das gibt es dann in der nächsten Folge als Teaser.
Ja, bitte nicht. Aber du machst ja immer Videos. Das wird auf jeden Fall spannend. Wie dem auch sei. Wir wollen heute, oder ich habe dich gepiesackt, weil du hast einen wunderbaren Thread gemacht. Wir sind alle Gürtelliebhaber. Das ist so, das bleibt so. Und du hast einen wunderbaren neuen Gürtel aus der Traufe gehoben für das Jahr 2023, ein Spielejahr voller Höhen und Tiefen. Und ich werde den Gürtel jetzt nicht nennen, mach du das doch lieber für uns. Und wie war das Spielejahr denn für dich, also dass du dazu kommst?
Also es ist ehrlich gesagt aus einem reinen Wortwitz entstanden. Also ich habe mir irgendwann mal mitten in der Nacht gedacht, warte mal, es gibt ja diesen Gürtel der Herzen und ja. Dieser Gürtel ist ja eigentlich für Spiele da, die beim normalen Gürtel, beim Monatsgürtel vergessen wurden. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja gut, mal, aber warte, Gürtel der Herzen, Gürtel der Schmerzen, das ist ja voll der gute Trick, um endlich mal über nicht so gute Spiele zu reden, weil das wird ja viel zu selten gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, das haue ich jetzt einfach ins Forum, mache da eine Abstimmung oder beziehungsweise nicht erst eine Abstimmung, sondern das Endresultat ist dann eine Abstimmung. Aber davor gibt es natürlich Community-Nominierungen, wie das halt sich so gehört. Und da ist auch einiges bei rumgekommen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also wir reden hier also über den Thread, der Gürtel der Schmerzen, Abstimmung mit einem Kotz-Smiley irgendwo dazwischen. Und zwar, ja, habe ich dich dazu rangezogen, muss ich sagen, vors Mikro gezerrt, um mit mir diese Folge aufzunehmen. Mein Vorschlag ist, dass wir die Top 10 mal runtergehen und lieber Edgar, du hast das schon angesprochen, besonders viele der Schmerzensspiele hast du nicht gespielt.
Ja, ich habe auch so ein bisschen mich deswegen gescheut vor diesem Podcast, weil ich mir so gedacht habe, wie viel kannst du dann eigentlich dazu beitragen? Aber am Ende des Tages ist es vielleicht trotzdem keine schlechte Idee, hier mal so eine kleine Retro-Perspektive zu machen und zu schauen, ja, wer ist denn hier ganz oben gelandet oder beziehungsweise auch ganz unten? Es gab ja so einen ganz wunderbaren Kommentar, der meinte eigentlich ja, dass das Spiel, das am wenigsten Stimmen bekommen hat, ja dann eigentlich das schlechteste Spiel der schlechten Spiele ist und deswegen ja wieder das schmerzhafteste Spiel.
Die doppelte Verneinung quasi.
Fand ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, aber ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und vielleicht auch auf das Spielejahr zurückkommen und die grundsätzliche Frage in den Raum stellen, was sind denn überhaupt schmerzhafte Spiele? Also ich habe es betitelt mit schlechtestes, enttäuschendstes, überbewertetstes, verbuggtestes oder einfach langweiligstes Spiel des Jahres 2023.
Oh ja.
Also dass man halt eben nicht nur sagt, ja okay, es ist ein schlechtes Spiel. Also schlechte Spiele gibt es ja wie Sand am Meer. Man muss nur einmal bei Steam die Tagesreleases angucken und da ist 90% Rotz dabei. Aber was ist das denn eigentlich? Also Spiele, die einen dann wirklich erbosen oder wo man sich denkt, ja, oh, so ein Scheiß, wie kann das passieren? Aber ich habe da jetzt auch keine definitive Antwort drauf. Also das ist vielleicht auch eine Frage, die ich jetzt nach draußen wieder richte oder an dich richte. Was ist das eigentlich, ja?
Also für mich ist die Motivation, dass ich es sehr geil finde, einen Christian oder ähnliche über Spiel herziehen zu hören. Und aus dieser Motivation raus, lieber Edgar, habe ich dir auch gesagt, pass mal auf, ich habe genauso viele Spiele dieser Spiele gespielt. Aber es geht ja hier nicht um Fakten, sondern um Meinungen. Und da bin ich traditionell sehr gut drin. Und da hoffe ich, dass du auch da gut drin bist. Weil, ja, was ist ein schlechtes Spiel? Ich weiß nicht, können wir das vorher definieren? Ich finde, viele der Spiele haben ganz eigene Kategorien der Schlechtigkeit da drin.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr persönliche Angelegenheit ist und dass das sehr, also jeder geht ja anders an Spiele heran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Spiel herausnehme, das ja viele Menschen enttäuscht hat, ist Gothic 3. Also das ist ja wirklich in der deutschen Spielegeschichte fest verankert. Als das Spiel, wo alles schiefgelaufen ist, wo die Spiele Presse hohe Wertungen vergeben hat und dann kam aber raus, dass das Spiel mega verbuggt ist und dann waren natürlich ganz viele Leute extrem enttäuscht, weil sie die Spiele davor sehr gut fanden. Also Gothic 1 und Gothic 2 waren ja schon so, selbst als sie damals rauskommen, eigentlich Klassiker und hatten wirklich eine gute Qualität und dann kommt Gothic 3 um die Ecke. Und das ist eine einzelne Katastrophe. Und das hätten ja wahrscheinlich heute viele noch als eines der schlechtesten Spiele, sie überhaupt jemals gespielt haben. Aber andere Leute sehen da vielleicht was ganz anderes. Also für die ist es dann eher so, naja, also das Spiel hat gar nicht, hat keinen Spaß gemacht. So, das kann ja auch eine Kategorie sein.
Das kann auch, ne? Also ein Spiel kann beim Runterladen zerfallen, alle Software-Einzelteile und verbuggt sein. Ein Spiel kann eine scheiß Story haben. Ein Spiel kann sexistisch oder faschistisch sein. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die werden wir heute beide erkunden mit dieser Top 10. Und ich würde vorschlagen, starten wir rein, oder?
Lass uns das machen, ja.
Herrlich. Also für euch hier die Top 10, der Gürtel der Schmerzen. Und wir beginnen mit der Nummer 10.
Top 10. Terranil.
Ja, auf der Nummer 10 ein Spiel, das ich vor Release eigentlich auch erwartet habe. Es handelt sich um Terranil und es hat eine Stimme der Schlechtigkeit bekommen. Also ein jemand, der das Spiel als herausragend schlecht fand, das ist unser lieber Luca. Terranil quasi, das ist ja dieses Aufbauspiel, das andersrum funktioniert, das, wo es nicht darum geht, die Erde zu besiedeln, sondern wieder zu entsiedeln, finde ich vom Konzept her eigentlich voll geil.
Es hat, glaube ich, auch so einen richtigen Öko-Vibe. Also es geht ja eher darum, so Landschaften, die schon zerstört sind, wieder zu begrünen, oder? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Also ja, ich habe, glaube ich, mal dazu geschrieben, dass es weniger Spiel ist als so Solitär oder andere Spiele, die so auf dem Windows-Rechner vorinstalliert sind. Das ist natürlich eine rein subjektive und wirklich nicht informierte Meinung. Ich habe jetzt vorhin nochmal auf die Steam-Seite geguckt und habe da mir den Trailer kurz angeschaut. Da sah es jetzt schon so aus, als dass es zumindest jetzt, ich weiß nicht, ob das zu Release auch schon so war, relativ komplexe Mechaniken hat. Aber ich glaube, was das Spiel halt irgendwie schon so ein bisschen ist, ist natürlich, dass es ein bisschen ein Blender ist in gewisser Weise, weil es sieht sehr schön aus. Es hat so ein bisschen Pixel-Optik, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ist so ein bisschen wholesome. Und so wholesome Spiele haben für mich immer die Gefahr, dass sie am Ende des Tages in der Tiefe extrem schwach sind, ja.
Ja, aber hier habe ich einen Kommentar vom lieben Adrian darüber gefunden. Er sagt, Terranil, wieso ist das hier? Es hat den Gürtel gewonnen. Okay, ist es ein rausragendes Spiel? Nee, aber es ist ein Feelgood. Also es klingt eher, als wäre das durch die Bank ordinär. Nichts Besonderes. Ganz nett, aber so wirklich schlecht wohl nicht.
Weißt du, was mir da jetzt einfällt, ist vielleicht dann auch ein bisschen so der Kontrast zum Hype, den es um Spiele gibt, die Spiele auch wieder schlechter werden lassen. Also mein bestes Beispiel an der Stelle ist ja immer der Zelda Breath of the Wild, was ja unglaubliche Traumwertungen bekommen hat, wo alle Leute immer gefühlt von schwärmen. Und trotzdem ist es ganz weit im überwertestes Spiel aller Zeiten, im Gürtel für überwertestes Spiel ganz weit oben gelandet. Also es gibt auch Spiele, die einfach dadurch schlechter werden, dass sie zu viel Hype abbekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Terranil, das ja schon auch prominent behandelt wurde, also es hat ja einen Gürtel gewonnen in einem Monat. Ich weiß nicht, was die Konkurrenz da war, aber ja.
Vielleicht, ja. Möglich, ich folge dir, ich verstehe es. Vielleicht dem Hype nicht gerecht geworden, sagst du, ne? Also das kann ich mir auch vorstellen bei Terranil. Ich fand es vor Release geil und dann haben mich die ersten Reviews abgeschreckt. Aber ja, mal schauen, vielleicht werde ich es auch nochmal spielen. Nun gut, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit der Nummer
Top 9, Payday 3.
Da sind wir. Und auf der Nummer 9 für uns Payday 3. Lieber Edgar, ein Spiel, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann. Ich weiß, worum es geht, aber weil ich der Ego-Shooter ein bisschen überdrüssig bin, habe ich es mir auch gar nicht mal angeguckt. Ein Kommentar auch wieder von lieben Adrian hier. Katastrophe, Payday 1 und 2 waren Wegweiser, haben super funktioniert und beim dritten Teil haben sie jede Mechanik zerstört. Es hat sich direkt eine Feedback-Loop der Negativität breit gemacht, weil die Server nicht funktionierten, niemand spielen konnte, das Matchmaking Setting nicht klappte und dann auch noch das Spiel verbuggt war. Dabei kann das Spiel durchaus wohl sehr gut sein und Spaß machen, aber man hat handwerkliche Fehler gemacht. Ja, das tut einem ein bisschen leid um das Spiel, oder? Also es kann wohl scheinbar nicht selber dafür.
Ja, ich glaube, es ist in unserer Liste der Platzhirsch für den Release, der so schlechter nicht laufen könnte. Also wo es dann wirklich einfach zu früh rausgekommen ist oder man irgendwie aus anderen Gründen, weil man den Quartalsbericht oder sonst was noch bereinigen wollte. Das ist ja heutzutage schon auch durchaus ein Problem, gerade bei diesen großen Firmen in der Videospielbranche. Und ja, Payday 3 hat es, glaube ich, wirklich erwischt. Ich hatte dazu auch nur mal eine Preview von der GameStar gesehen und da wurde das Spiel sehr gelobt. Und ich habe aber schon in dem Videomaterial gesehen, dass es erhebliche Zweifel gibt an der ganzen Angelegenheit. Deswegen, ja, also schwierig, würde ich sagen.
Ja, schwierig, aber sie haben es wohl scheinbar selber verbuzzelt. Und da muss man sagen, also gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit da auch der Publisher dann schuld ist, aber naja, also es ist ja ein Multiplayer-Spiel und dann sollte man schon Wert drauf legen, dass dann auch die Infrastruktur da ist, sobald es losgeht. Also es ist ja nicht das erste und einzige Spiel, das diese Probleme hatte. Ich verstehe es nicht, dass zumindest, also ich arbeite halt in der Softwarebranche und wenn wir eine Hochzeit haben, dann mieten wir irgendwo Server dazu, bei Google oder was weiß ich. Und das kann ja nicht so schwierig sein, aber warum auch immer man da Mühen und Kosten scheut, keine Ahnung.
Also ich würd hier halt auch noch sagen, dass halt wirklich das Problem besteht, dass die Vorgängerteile ja durchaus sehr hohen Stellenwert haben in der Shooter-Community. Also es gibt nicht so viele gute, ja, sind das Extraction-Shooter oder Heist-Shooter ja eher so. Und da ist es natürlich umso schaderer, also umso schlimmerer, wenn eben dann die großen Platzhirsche so scheitern. Also ich erinnere mich an, das war glaube ich vorletztes Jahr, wo Battlefield 2042, was war es denn jetzt? Naja, der letzte Teil, der ja auch so gescheitert ist eigentlich. Und wo die Erwartungen halt hoch waren und dann, ja, war es halt nix.
Tja, verkackt, Freunde, verkackt. Ihr hattet es in der Hand. Gut, kommen wir zu einem Spiel, wo die Lage viel eindeutiger ist.
Top 8, Hogwarts Legacy.
So, und auf der Nummer 8 für euch, Hogwarts Legacy. Ja, Edgar, es gibt in der Kunstästhetik einen alten Streit, wie ein Wert eines Kunstwerks zu bestimmen ist, wenn der Künstler Scheiße baut. Um es ganz kurz zu sagen. Und ich würde sagen, Hogwarts Legacy ist so ein Fall.
Ja, es war sehr groß in den Debatten auch. Erstaunlicherweise hat es dem Spiel oder der Beliebtheit des Spiels eigentlich keinen wirklichen Abbruch getan. Also ich habe jetzt nochmal auf Steam geschaut. Das hat insgesamt 254.000 Bewertungen. Und davon sind 91% positiv. Also eigentlich genau das Gegenteil von Schmerzen, würde ich sagen. Also der Großteil der Menschen, die es gespielt haben, haben es als sehr gut in der Empfindung, weil es, na gut, andererseits, es gibt auch nichts anderes in dem Genre. Also im Harry Potter-Genre ist es ja, sind ja die guten
Adventure oder so, ne?
Ja, die guten Spiele sind da jetzt, kann man jetzt ja auch an einer Hand abzählen, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und ich denke mal, dass da ein großes Bedürfnis in der Community war und man deswegen vielleicht eben diesen ganzen politischen Aspekt zumindest ausgeklammert hat. Und man muss dazu sagen, dass ja im Spiel jetzt auch keine von diesen zum Beispiel transfeindlichen Positionen, die J.K. Rowling selber immer wieder formuliert und äußert, tatsächlich sich wiederfinden. Also das muss man schon klar dann trennen voneinander.
Ja. Und du sagst es, also es scheint ja als Spiel wirklich sehr gut zu sein, ne? Es hat tolle Bewertungen, es hat jede Menge Käufer und gleichzeitig ist die Kritik daran laut aufgrund von J.K. Rowling. Ich bin kein Fan von der Aussage, ich finde irgendwas schwierig, aber das finde ich gerade schwierig, ne? Weil ein Videospiel meine Lieblingskunstform ist, neben der Musik. Und ich finde, man kann den Künstler nicht komplett abtrennen, aber man kann schon das Kunstwerk genießen, wenn man sich klar ist, was für einen Kack der Künstler gebaut hat, ne? Und ja, ist dieses Spiel zu Recht auf der schlechtesten Spieleliste? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Frage, wie jeder dazu steht. Und vielleicht auch eine, die wir gar nicht in ein paar Minuten abhandeln können.
Ja, man hat ja jetzt auch gesehen, dass es jetzt wirklich nicht wirklich viele Gemüter irgendwie erweckt hat. Also es hat von den 43 Leuten, die mit abgestimmt haben, hat es 2 Stimmen bekommen. Also es ist jetzt dann vielleicht auch wirklich so, dass den Großteil der Leute eben auch diese ganzen Debatten um das Spiel, weil es eben im Spiel keine solcher Inhalte gibt, eher kalt gelassen haben.
Ja, es kann auch sein, dass die zwei, die dagegen waren, vielleicht enttäuscht waren inhaltlich, ne? Aber ich finde es nicht schlecht, dass es auf der Liste ist, um sich eben bewusst zu machen, was Transfeindlichkeit eben, also wie wir es vielleicht stoppen können, eben indem wir das auf unterschiedlichen Ebenen boykottieren können. Aber mein Gott, das soll es erstmal davon sein. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir uns ganz schön in die Nesseln setzen können. Der liebe Till und ich, wir kommen öfter auf solche Themen in unserem Podcast und haben beschlossen, dass wir sowas, also Politik, umschiffen wollen, und vielleicht machen wir das auch an dieser Stelle, einfach damit es weitergeht.
Auch so.
Top 7. Redfall.
Und auf der Nummer 7 kommt jetzt für euch von Arcane Studios Redfall. Und lieber Edgar, meine Güte, also ich bin absoluter Arcane-Fan seit Prey. Ein absoluter Wahnsinn. Ich bin großer Bioshock-Fan, die haben ja den zweiten Teil gemacht. Und so weiter. Ich bin ein Riesenfan von den Jungs. Deathloop, das Spiel vor Redfall, das war nicht so hundertprozentig meins aufgrund der Wiederholungen, aber die Sprecher waren der Wahnsinn und wie sie das umgesetzt haben, das war ein tolles Spiel. Nicht hundertprozentig meins, aber vielleicht 95. Und schon in den Trailern und so weiter habe ich mir gedacht, boah, ein Vampirspiel, das ist wie ein Left 4 Dead und muss das sein, Jungs. Und ich sah es von Weitem reinfallen und mit jedem Trailer war der Reinfall deutlicher. Und für mich die Enttäuschung des letzten Jahres, aufgrund meiner persönlichen Zuneigung zu Arcane eigentlich. Ja, und deswegen finde ich absolut berechtigt in dieser Liste.
Das ist echt ein Trauerspiel, weil wenn man sich anschaut, ja, was dieses Studio eigentlich auf einer kreativen Ebene leisten kann und schon geleistet hat, und dann müssen oder wollen sie ein wirklich absolut generisches Genre mit einem absolut generischen mit einem generischen Thema.
Ja, generisch, genau wie du sagst, es läuft so generisch daher irgendwie, oder? Also so ein, ach, wir machen jetzt ein Multiplayer-Spiel, ach hier, so ein Left 4 Dead-Ding läuft immer mit Zombies, okay, das tauschen wir jetzt mal aus gegen Vampire. Generisch, genau wie du sagst. Also alles andere als kreativ, ist genau das, was du sagst. Also sie sind eigentlich für ihre Kreativität bekannt, mit tollen Quests, mit tollen Rätseln, mit Dingen, die im Kleinen wirken, und dann haben sie es im Großen verbaselt. Und das ist so ein Fall, wo ich mir sagte, okay, ich bin Arcane-Fanboy, aber jeden Scheiß kaufe ich euch nicht mehr ab. Da ist dann für mich Schluss.
Ja, es ist echt. Ich denke mir halt, hier hat vielleicht auch der Wechsel eben vom Singleplayer-fokussierten Spiel auf ein Multiplayer- oder Koop-Spiel. Ich weiß gar nicht, gab es Koop-Modus?
Du bist in einer Party mit bis zu 4, 5 Leuten. Ja, ja.
Eben dieses nicht mehr auf eine Narrative sich zu konzentrieren und auf die doch sehr gut durchdachten Gameplay-Mechaniken, wie es eben noch bei Prey oder bei Deathloop so war. Ja, das ist dann vielleicht auch einfach nicht mehr die Stärke des Teams gewesen, und das merkt man dem Spiel am Ende des Tages auch an.
Schade, ein Reinfall, aber kann man jetzt nichts mehr dran machen. Ich hoffe sehr, dass sie daraus lernen und sich auf ihre Stärken zurückbesinnen. Nach meiner Meinung haben sie jetzt nicht gefragt, aber ich haue sie trotzdem raus. Leute, macht, was ihr könnt, nehmt wieder Singleplayer-Spiele und lasst diesen Games-as-a-Service-Gedanken bitte wieder fallen. Macht Singleplayer-Spiele mit geilen Quests, mit geilen Charakteren, so wie ihr es bis dahin immer gemacht habt.
Vielleicht kann ich hier noch was anfügen. Ich glaube, das Problem war ja oft auch, dass die Spiele, die sie gemacht haben, zwar von den Kritikerinnen und Kritikern sehr hoch gelobt wurden, aber dann am Ende sich an dem Verkaufstresen überhaupt nicht so durchgesetzt haben.
Das stimmt, das recht.
Und vielleicht hat man sich dann gedacht, na gut, jetzt machen wir mal ein Genre, was wirklich sehr beliebt ist, wo auch immer wieder Spiele, kleinere Teams Spiele rausbringen, die dann recht erfolgreich sind. Also wenn ich an sowas wie Remnant from the Ashes denke oder an Vermintide, das sind ja Spiele, die durchaus auch lange Zeit eine kontinuierliche Spielerbasis an sich binden können. Aber du musst es dann halt auch können. Also das ist dann
Ich sehe auch so eine gewisse Parallele mit Bethesda. Sie sind ja von Bethesda gekauft worden vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, was weiß ich. Und seitdem irgendwie, ja, vielleicht ist da mehr Druck, dass Profitabilität kommen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut. Es bleibt dabei. Schade. Kommen wir zur Nummer 6 für euch.
Top 6. Die Siedler, neue Allianzen.
Und auf der Nummer 6 für euch, die Siedler, neue Allianzen. Die Siedler, ein Spiel, wo Christian Schiffer den Schlüpper für auszieht. Ein Spiel, ja, eigentlich was auch deutsche Spielegeschichte ist, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist schon in der deutschen Spiele-DNA, wenn man das so sagen kann, glaube ich.
Ja, neben Gothic 3.
Naja, ich glaube, ja, die Gothic-Reihe ist auch tief drin verwurzelt, aber bei Siedler habe ich noch mehr das Gefühl, dass es so die vermeintlichen deutschen Kerntugenden des scharfe Häusle-Bauens in sich wirklich vereint hat.
Finde ich auch. Also, und da wurde halt jetzt letztes Jahr versucht, ein Remake zu machen. Und die Kritik ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also, ich habe da gar nicht was von mitgekriegt. Ich gucke jetzt hier gerade mal durch den Thread. Was sollen wir machen als Leute, die keine Ahnung haben? Wenn du Ahnung hast, dann raus damit.
Ja, ich habe es ein bisschen verfolgt, habe mir auch angeschaut, was das Spiel so leistet. Und ich glaube, der Tenor war einfach, dass es A, kein gutes Spiel ist und B, schon gar kein gutes Siedler. Also, dass es einfach die Warenkreisläufe zum Beispiel einfach zu billig sind oder zu schlecht durchdacht oder dass sie nicht tief genug funktionieren. Also Siedler war ja schon immer auch ein Spiel, das gerade in den früheren Teilen, also 1 bis 3, glaube ich, ganz klare Kerntugenden hatte. Und die haben sich natürlich viele, glaube ich, wieder erhofft, nachdem es ja eben dann die späteren Siedler immer mehr in die Richtung Warcraft gegangen sind, also wo es mehr, wo die System, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber mein Lieblingssiedler ist ja Siedler 5 und das ist genau das Gegenteil von Siedler 1 bis 3, deswegen kann ich da immer nicht bei diesen ganzen Siedler-Nerds mitreden, aber ich kann zumindest verstehen, was die daran gut finden und das Siedler Neue Allianzen hat eben genau versucht, da wieder anzuknüpfen, hat es dann aber nicht geschafft, eben diese Qualität zu erreichen.
Also wenn du von deutscher Spielentugend irgendwie sprichst, da weiß ich natürlich genau, was du meinst. Also dieses akribische Planen von Abläufen, von Warenabläufen aus Produkt A wird Produkt B und so, das macht mir auch einen totalen Spaß. Eigentlich schade, schade, dass die Siedlerreihe so an mir vorbeigegangen ist. Es klingt aber auch für mich danach, dass die Siedler auf dieser Liste sind. Klar, zum einen schien das Spiel schlecht zu sein, zum anderen aber scheinen die Menschen, die dafür gewotet haben, auch enttäuscht zu sein. Und deswegen ist dieses Spiel auf der Liste.
Ja, aber sie sind ja enttäuscht, weil es eben halt scheiße ist. Also, ja. weil das die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen konnte. Und da kommt ja dann noch dazu, und das ist vielleicht auch wieder ein interessanter Faktor, wie lange gab es denn so einer Reihe eigentlich keine Spiele mehr und vor allem keine guten Spiele mehr. Und dann hat man so jemanden wie Ubisoft, die ja theoretisch sehr viel Geld ausgeben können und die vor allem mit Anno ja bewiesen haben, dass sie durchaus fähig sind, Spiele rein auf einer sehr hohen Ebene, gerade was diese deutschen Kerntugenden angeht, wiederzubeleben. Mhm. Also Anno 1800 ist ja wirklich ein Spiel, das jetzt mal abseits von seinem Umgang mit Kolonialismus wirklich sehr, sehr gut ist.
Ja, und auch die Add-on-Kultur, also die haben ja auch gezeigt, dass sie verstehen, was Games as a Service sein kann. Also ich bin gerne bereit für ein Anno, also ein DLC, was für mich Sinn macht, Geld aufzugeben.
Ja, aber das hat bei Siedler irgendwie nicht gefruchtet. Also weiß jetzt auch nicht, warum sie dann der Meinung waren, sie müssen diese und jene Anpassungen vornehmen, irgendwie versuchen, kosmetische Inhalte ins Spiel reinzubauen, um eben diese Warenkreisläufe zu verflachen. Ich glaube, es ging dann auch wieder mehr in den Richtung, ja, dass Kampf wichtiger ist und dass man irgendwie, ja, Gebiete einnehmen muss oder, ja, ich glaube, sie hatten sich auch irgendwelche komischen Feature ausgedacht und das war einfach nicht rund am Ende des Tages.
Tja, Pech gehabt. Gut. Wir nehmen als nächstes uns die Nummer 5 vor und wir müssen sagen, dass die 4, 5 und 6, also die Siedler war die erste, also die 4, 5, 6, die Plätze, die teilen sich einen Platz, was ist denn dann eigentlich, Platz 5 oder was ist es? Naja, auf jeden
geteilter
Fall.
Geteilter fünfter Platz, ja.
Geteilter fünfter Platz. Alle haben 4 Votes. Und als nächstes kommt für uns die Nummer 5. Also natürlich.
Top 5. Dave the Diver.
Und auf der 5 für euch Dave the Diver. Dave the Diver war letztes Jahr so ein Indie-Hit und kam raus in dieser Phase, wo ich einfach mal monatelang in der Klinik rumlag mit meinem Steam Deck. Und dann habe ich es gespielt und dachte mir, boah, geil, den neuesten Indie-Hit, nachdem ich Call of Lamb so gefeiert habe. Und ich habe es gespielt und boah, meine Fresse, ist das ein trivialer Kack, muss ich sagen. Also du taust dann da rum und drückst irgendwelche Knöpfe, um da Muscheln auf oder Fische aufzuheben und zu jagen, irgendwelche Items da unten zu finden. Und dann gehst du wieder hoch und dann musst du dein Sushi-Restaurant irgendwie führen, indem du tolle Knöpfe drückst. Und dann gehst du wieder runter, hoch, runter und bla. Ich fand das sowas von trivial. Irgendwie Dave the Diver. Hast du es gespielt?
Es ist lustig, weil ich spiele es jetzt gerade und ich spiele es mit großem Genuss. Wirklich.
Ernsthaft?
Ich habe da ja auch drauf rumgehatet, aber ich finde, das ist wirklich zu Recht eines der besten Spiele des letzten Jahres. Es ist noch besser als Dredge, was ja auch sehr oft genannt wird als Indie-Perle des letzten Jahres, weil es ja eben auch so ein
Angelspiel ist. Ja, habe ich auch gespielt, ja.
Aber ich finde, Dave the Diver, also ich weiß nicht, wie lange hast du es denn gespielt? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage.
3 bis 4 Stunden, würde ich sagen. 3 bis 4 Stunden.
Ja, weil ich glaube, du hast es zu kurz gespielt, weil das Geniale an dem Spiel ist eigentlich, dass es immer wieder wirklich bis in die 20. Story-Spielstunde neue Systeme etabliert, die dann peu à peu eingeführt werden. Also ganz am Anfang ist es ja, wie du richtig beschrieben hast, recht trivial. Da macht man nichts anderes wie tauchen und einen Menüplan für sein Sushi-Restaurant festlegen. Aber immer weiter, wenn man in der Story voranschreitet, kommen eben neue Systeme hinzu. Also Achtung, kleiner Spoiler, ich warne vor. Zum Beispiel hat man dann irgendwann eine Fischfarm, wo man eben dann bestimmte Fische züchten kann, dann ist man nicht mehr angewiesen, diese Pillowfische, die da ganz oben im Meer schwimmen, zu fangen. Und das erleichtert einem natürlich und dann kann man sich auf andere Sachen fokussieren. Dann gibt es ein tiefgreifenderes Management-System, was eingeführt wird, wo du deine Mitarbeiter im Sushi-Restaurant festlegst. Und es gibt auch noch auf meinem Handy Knöpfe, die habe ich noch gar nicht freigeschalten. Da kommen noch weitere Systeme.
Aber sag mal, warum kann es sich leisten, dass ich das Interesse verliere? Also, das spricht für mich nicht für ein gutes Spiel, dass ich das Interesse verliere, weil ich bitte dich, die werden das Spiel doch auch selber gespielt haben, das muss denen auch aufgefallen sein.
Ja, aber der Erfolg, und da muss ich dir jetzt leider widersprechen, gibt ihm ja recht. Also, ich habe nochmal geschaut jetzt, Dave the Diver, 90.000 Rezensionen auf Steam, 97% positiv. Also, das ist, glaube ich, für viele Leute auch die Gegenthese zu den Spielen wie zum Beispiel, na, jetzt habe ich kein Beispiel, aber so Spielen, die eben versuchen, dich die erste Stunde komplett abzuholen und dann hinten raus halt langweilig sind.
Ja, Far Cry. Ich gebe dir das Beispiel, Far Cry. Alle Far Cry-Teile. Ja. Alles explodiert am Anfang und am Ende siehst du immer dasselbe, bist gelangweilt.
Ja, also generell die Ubisoft-Formel, wo ich sage, ich habe die erste halbe Stunde vielleicht einen ganz niceen Prolog, wo mir ein paar interessante Charaktere vorgestellt werden, aber dann weiß ich ganz genau, wie die Spiele halt funktionieren. Und bei Dave the Diver ist es wirklich so, ich denke mir wieder, ja, okay, also jetzt habe ich schon das System und ich kann das und das und das machen. Was wird denn jetzt noch kommen? Und dann, ist auf einmal, kommt dann so eine Fischfarm um die Ecke. Also das ist schon, finde ich, ziemlich cool. Hinzufügen würde ich auch noch, dass das Spiel an sich ziemlich gut designt ist und gut durchdacht ist. Also es gibt ja diesen Koch. Und wenn man jetzt neue Gerichte entwickelt, dann werden so zum Beispiel so kurze Zwischensequenzen eingeblendet, wie der halt zum Beispiel ein neues Sushi-Rezept entwirft. Und das ist so lustig. Also was ich da schon gelacht habe, weil der irgendwelche komischen Sounds und Bewegungen macht, an die ich gar nicht gedacht hätte und wirklich auch gut eingefangen durch so Zwischensequenzen, die aber in diesem Pixel-Stil verbleiben, den das Spiel sowieso schon hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man durch die Cutscene irgendwie rausgeworfen wird, sondern es ist schon stringent und ich habe wirklich großen Spaß gehabt.
Na gut. Das nehme ich mal mit, lieber Edgar, aber du hast gerade gesagt, die Masse gibt dem Spieler recht, aber 4 Leute aus unserer Community sagen, lieber
Masse. Was auch das Einzige ist, was zählt.
Eben, genau. Aber danke für die ganze Aufklärung. Vielleicht gebe ich mir doch mal eine zweite Chance, wenn es nachher geiler wird. Genau, ich muss auch sagen, wir nehmen das Gespräch über Mumble auf und Edgar bricht aufgrund meines Internets wahrscheinlich hier und da mal weg. Das heißt, die ganzen Spoiler habe ich nur so halb mitgekriegt. Also vielleicht kann ich da mich auch nochmal auf was freuen. Egal.
Umso besser.
Umso besser. Kommen wir zur nächsten Nummer 5 auf unserem Platz 4, aber auch nur, weil es alphabetisch geordnet ist. Hier kommt für euch Platz 4.
Top 4. City Skylines 2.
Und auf der 4, auf der 5, was auch immer, steht City Skylines 2. Und ich muss sagen, also das ist ja der Gürtel der Schmerzen 23. Und ist City Skylines 2 überhaupt noch 23
Ich
rausgekommen?
glaube schon. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht jede Nominierung da überprüft und geschaut, ob die Spiele tatsächlich in dem Jahr rauskommen. Also deswegen ist ja zum Beispiel I Am Jesus auch nominiert, das jetzt hier nicht mehr besprochen wird, weil es ganz unten ist und 0% bekommen hat. Aber das übrigens noch nicht rausgekommen ist. Also das ist der Punkt an den ganzen Sachen. Aber ich glaube, Cities Skylines ist 2023 rausgekommen, weil ich es auch nicht in naher Erinnerung habe, dass das irgendwie Relevanz hat.
Ja, also ich lese hier auch der liebe Adrian mal wieder mit einem tollen Kommentar. Ich lese natürlich auch, dass es halt quasi dasselbe tut wie City Skylines auch und nicht alles unbedingt besser gemacht hat, ne? Also ich habe mich halt vorher gefragt als City Skylines-Fan, was soll denn da jetzt noch passieren? Also das Einzige, also in diesem Spiel geht es ja darum, Staus zu managen eigentlich, ne? Es geht ja wenig darum, eine Stadt zu planen, eher Staus zu managen. Es macht totalen Spaß. Und was soll City Skylines der 2 ja, was soll denn das? Warum soll ich das kaufen? Und so ist wohl auch das Feedback der Leute. Ja, ich weiß nicht, mich interessiert das Spiel tatsächlich nicht, es enttäuscht mich aber auch nicht. Sie hauen einen zweiten Teil raus, ich erwarte, dass er untergeht. Mal gucken jetzt nach ein paar Monaten. Aber interessieren tut es mich nicht wirklich. Aber die 4 Leute, die dafür gewotet haben, die werden vielleicht auch einfach enttäuscht sein, schätze ich mal.
Ich glaube, es hatte auch einen ziemlich schlechten Release. Also, es ist ähnlich wie
Payday oder was das war?
Payday.
Payday,
Payday, wo
ja.
eben einfach viele Bugs drin waren, die Performance war mies. Und das sind ja dann immer so Sachen, ja, du gibst dann irgendwie 60 €, 70 € für so ein Spiel aus und kaufst dann am Ende eine Early Access Version, wo irgendwelche versprochenen Features fehlen. Da muss ich dann sagen, ja, das hat dann auch einen Platz auf dem Gürtel der Schmerzen verdient, ist dann auch wieder schade, weil eben die Entwickler auch mit City Skylines eigentlich ein Spiel rausgebracht haben, was das Genre eigentlich neu belebt hat und auch neue Standards definiert hat. Es gibt ja nicht so viele
Ja,
City- oder Staumanager.
aber ich muss sagen, dass diese Tendenz zu immer größer, immer mehr und alles in eine Welt und möglichst nicht mehr 10 Stunden unterhalten, sondern 1000. Liebe Entwickler, dampft wieder runter und dann ist gut. Ist meine Meinung.
Da können wir ja bei Platz 1 gleich nochmal drüber reden, weil das ist da ja auch ein erhebliches Problem.
Können wir machen. Aber vorher kommen wir zu eurem Platz Nummer 3.
Top 3. Diablo 4.
Und Platz Nummer 3, lieber Edgar, mit 5 Stimmen, ja, tja, das muss ich sagen, das ist ein großes Loch in meiner Spielehistorie, für das ich mich wahrscheinlich an dieser Stelle schämen sollte.
Für die ganze Reihe oder für
Ja,
dieses
nein,
Spiel?
nein.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob man sich da schämen muss. Ich glaube, viele Konsolenspielerinnen und Spieler haben jetzt sowieso nicht so viel mit Diablo zu tun. Aber ja, ich glaube, jetzt Diablo 4, was hier ja auf Platz 3 ist, mit 5 Stimmen, da muss man sich jetzt auch nicht für schämen, wenn man das verpasst hat, weil das war am Ende des Tages auch nicht der große Wurf. Ich habe damals die Demo gespielt und habe da schon für mich entschieden, dass ich das nicht vorbestellen werde, sondern mal abwarte, wie so der Tenor in der Community ist, was die Reviews sagen. Und die waren ja am Anfang auch recht gut, aber es hat sich dann langfristig herausgestellt, dass das Spiel einfach nicht überzeugen kann, dass es Probleme im Endgame gibt und Mikrotransaktionen natürlich drin sind, die man als komplett absurd bezeichnen kann, für irgendwelche Rüstungen 20 € ausgeben.
Genau, ne? Das ist ja so ein Teil der Kritik, dann aber natürlich auch am Blizzard selber, dass da irgendwelche Sexismus-Skandale und so waren. Das hängt dann natürlich auch irgendwie dran. Will man so einer Firma noch weiter Geld geben, dann, dass sie nicht das wollen, was die Community will, nämlich einfach Diablo 2 wieder und so, wie du gesagt hast, ne? Dass sie vermehrt auf Mikrotransaktionen und Lootboxen auch setzen. Da, also, das scheint auch wieder Enttäuschung zu sein. es war einfach nichts.
Ich denke auch. Das ist halt irgendwie immer blöd, weil bis das nächste Diablo rauskommt, dauert es halt wieder 10 Jahre so.
Ja.
Also, was machen die Leute jetzt? Dann können sie dann bald hier Dings spielen. Wie heißt das andere große Diablo-like?
Ach, Torchlight.
Nein, nicht Torchlight. Die Torchlight ist auch tot, okay. Die Serie.
Ach, verdammt.
Dieses Free-to-Play, die Leute werden wissen, was ich meine.
Die Leute werden es wissen, Edgar. Wir haben keine Ahnung. Ich bin eh zu alt mittlerweile und du kommst auch langsam ins Alter. Typ, du wirst älter. Wieder mal sei. Okay.
Danke.
Bitte, bitte. Okay, jetzt wird's richtig heiß, denn jetzt kommt die Nummer 2 für euch.
Top 2. Der Herr der Ringe, Gollum.
Und auf der Nummer 2 und mit sehr prominenten Stimmen, unter anderem von einem gewissen Lipardus, kommt für euch von der Dalek der Herr der Ringe, Gollum. Und mein Herz gehört Daedalic eigentlich, aber erklär uns doch mal, was dich zu dieser Stimme getrieben hat.
Ja, es ist schon so ein bisschen symptomatisch für die Situation, vor allem, glaube ich, in der deutschen Videospielbranche. Man hat es jetzt eigentlich im Nachhinein erst gesehen, dass das ja eigentlich eher so ein Vorreiter war, ne? Also Daedalic hat ja aufgrund der schlechten Kritiken, der schlechten Verkaufszahlen im Anschluss an den Release von Der Herr der Ringe Gollum ihre Entwicklungssparte geschlossen, was jetzt nicht unbedingt überraschend kommt, weil die lange eigentlich keine großen Hits mehr gemacht haben und schon immer in der Kritik standen, eigentlich ein toxisches Klima zu haben zum Beispiel. Also da gab es wirklich auch zahlreiche Berichte über die, dass da die Führungsetage eigentlich ganz schrecklich sein soll. Und deswegen ist es nicht überraschend, aber es zeigt schon auch, und das ist vielleicht dann wieder eher ein Problem für die ganze Branche, dass man mit sehr großen Ambitionen nicht unbedingt sehr große Spiele machen kann.
Ja, aber ich muss sagen, also der Herr der Ringe Gollum, also der Dalek ist für mich immer noch das Studio, das vor allen Dingen Whispered World 1 und Harveys neue Augen gemacht hat. Ganz, ganz tolle 2D-Adventures, Point-and-Click-Adventures. Und dann mit sowas Großem zu kommen wie der Herr der Ringe Gollum, also das ist ja wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und das ist auch so ein Größenwahn wieder. Mensch, Leute, bleibt doch bei euren kleinen Dingen, die ihr auch wirklich könnt. Ich habe mir nachher erst diese ganzen Reports angeguckt, die der Dalek und die Filmkultur irgendwie angehen. Und ja, für mich ist der Dalek wirklich ein kleiner Entwickler mit viel Persönlichkeit, ähnlich wie Piranha Bytes. Einfach Leute, die sofort meinen Charme haben. Und ja, das tut mir ein bisschen weh, dieser Release, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber es ist ja auch nie schön für die Entwicklerinnen und Entwickler, die ja wirklich viel Zeit reingesteckt haben und auch ihr Herzblut. Ich empfehle da an der Stelle auf jeden Fall die Dokumentation oder den Report von Game 2, die da ein sehr ausführliches Video zu gemacht haben. Und da merkt man ja auch, dass natürlich es sehr widrige Umstände waren, aber dass es natürlich Leute in der Firma gab, die wollten, dass das Spiel gut wird, wie das bei den meisten Spielen so ist. Also das sind ja nicht irgendwelche profitgierigen Entwicklerinnen und Entwickler, sondern diese Probleme entstehen ja oftmals eher dadurch, dass zu wenig Zeit ist, dass die Konzepte von der Führungsebene irgendwie umgeworfen werden oder so. Und naja gut, wenn du dann halt sowas machst mit dem Namen Herr der Ringe drin, das wirkt natürlich auch nochmal deutlich mehr nach außen. Also es gab ja zu dem Spiel dann auch viel mehr Berichte eben aus einem internationalen Publikum, die das Spiel komplett zerrissen haben.
Ja,
also das ist nicht mal mehr Eurojank, das ist einfach nur Jank.
Auf jeden Fall. Also sie haben sich mit diesem Spiel ja auch aus dem deutschen Markt herausgewagt, weil Herr der Ringe ist sehr bekannt, aber das eckt jetzt nicht unbedingt gerade an die deutsche Seele an. Sie haben sich damit schon rausgewagt und das war nichts. Und das ist wieder so ein Fall, wo ich mir denke, boah, das wird doch am Publisher liegen, dass es so veröffentlicht wurde, wie es veröffentlicht wurde, dass keine Systeme ineinander greifen und so weiter und so fort.
War das nicht Selbstpublishing?
Ja, Daedalic ist ja Publisher und die haben ja, die machen ja keine Entwicklung mehr. Die haben danach ihre Entwicklung geschlossen. Die machen jetzt nur noch Publishing. Ja, schon, aber ja, aber dann frage ich mich, also da, wenn da kein Druck von Investoren oder irgendeinem war, dann frage ich mich, warum sie es so rausgehauen haben, weil das muss ihnen selber aufgefallen sein.
Ich denke auch, das ist dann vielleicht eher Schadensbegrenzung, wenn man sich denkt, jeden Euro, den ich jetzt da reinstrecke, kriege ich am Ende trotzdem nicht hinten raus, weil die Systeme so kaputt sind. Oder man ist dann einfach betriebsblind. Kann natürlich auch sein.
Ja, ja, möglich. Und natürlich für mich ein weiterer Meilenstein in der deutschen Spielekultur. Zum Glück haben sich Piranha Bytes wieder gefangen. Also das war Daedalic, das war Piranha Bytes. Wer war denn der Dritte, der so am Straucheln war letztes Jahr?
Naja, bei Piranha Bytes ist noch gar nicht klar, ob die es schaffen werden. Also das steht noch aus.
Gut, das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Da war noch ein Dritter, der fällt mir gerade nicht mehr so wirklich ein.
Naja, bei Black Forest Games, die ja auch zu Embracer gehören, da wurden auch Stellen gestrichen, die sind aber nicht geschlossen worden, also die gibt's noch.
Die mag es noch geben, die haben aber richtig einen vom Buch bekommen nach wie hieß es denn nochmal, The Day Before oder The Day After, ich weiß es nicht mehr.
Nicht so SpongeBob-Spiele gemacht?
Ich da war dieser Kack-Release irgendwann letztens. Und ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch Crytek, also zumindest in meinem Kopf.
Ja, es gibt schon noch ein paar andere.
Natürlich.
Aber man weiß immer noch nicht so genau, wie es bei denen dann aussieht. Also Deck 13 gibt es auf jeden Fall noch, die aber auch nicht so ein extrem erfolgreiches Spiel jetzt als letztes hingelegt haben. Dann gibt es noch ein paar andere, also schon auch noch Entwicklerstudios, die Singleplayer-Spiele machen, aber insgesamt habe ich das Gefühl, es sieht nicht gut aus.
Ja, leider nicht. Aber ja, schauen wir mal. Ich meine, meiner Meinung nach sind Computerspiele natürlich Kultur. Muss Kultur gefördert werden? Ja, muss sie, ne? Aber wir können natürlich, finde ich, nicht Millionen hier und da reinstecken. Dafür, da bin ich ein wenig bei. Wie dem auch sei, liebe Leute, das war für euch die Nummer 2. Danke, Edgar, dass du deine Stimme erklärt hast. Und jetzt für euch, Trommelwirbel, kommen wir zur unangefochtenen Nummer 1 mit 28% der Stimmen. Und zwar 14 Stimmen für euch. Hier kommt die Nummer 1.
Top 1, Starfield.
Und auf der Nummer 1, Starfield. Absehbar, ne?
Ja, also ich glaube, es hat niemanden überrascht.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, der liebe Sven Nobler hat hier die Metacritic-Daten reingehauen in den Thread von dir und erwartet, es waren 95% vor dem Release. Die Metacritic dann war 83% und die Abweichungen sind also satte 12%. Und der liebe Till, der ist ja schon Starfield-Fan und wir haben öfter über dieses Spiel gesprochen. Es löst schon was bei ihm aus, aber er kann mir auch nicht ganz erklären, warum das Spiel jetzt geil sein sollte. Also es ist ja natürlich, es soll natürlich ein einfaches Elder Scroll im Weltraum sein und nichts Besonderes machen auf diese Art und Weise halt auch einfach trivial sein. Schade.
Ja, ich glaube, schade trifft es eigentlich ganz gut. Das kann man so stehen lassen. Dass so viel Geld reingeflossen, so viel Arbeit, das hat jahrelang gedauert und dann, ich muss mich da zurückhalten, weil ich glaube ich eine sehr kritische Perspektive bei dem Spiel habe und ich glaube, dass da gehen nicht immer alle mit d'accord, aber ich finde, das ist schon einfach ein Trauerspiel. So.
Scheiß drauf, Typ, du machst mit mir einen Podcast, jetzt ist Zeit für große Thesen, hau raus, was du fühlst. Also
ja, ich finde ja jetzt also Weltraum generell nicht so geil.
Ja,
also,
ich auch nicht.
Das kann man schon machen, aber ich fand zum Beispiel hier Mass Effect auch nie so spannend.
Es passt ja auch nicht so hundertprozentig rein, ne? Ich fand Mass Effect auch immer kacke, weiß nicht, aber so.
Ja, da sind wir uns einig, aber viele Leute sehen das anders.
Ja, pass auf, ich nenne jetzt auch ein Gegenbeispiel. Eins der wenigsten Rollenspiele, die ich je zu Ende gespielt habe, war Knights of the Old Republic. Und das war ein Rollenspiel Hardcore von BioWare, als sie noch gut waren, und zwar im Star Wars-Universum. Und das hat richtig gut funktioniert.
Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass dieses Genre an sich ein Problem ist. Also bei Starfield ist das Problem eher, dass sie sich, oder dass das Todd Howard, ich weiß ja gar nicht, ob da überhaupt andere Leute Entscheidungen treffen, sich halt gedacht hat, naja, wir müssen es so und so machen und es muss x tausend Millionen Planeten geben und man muss irgendwie rumfliegen können. Ja, Und dann hat man sich aber überlegt, ja, was können wir mit unserer Engine eigentlich umsetzen? Naja, von einem Planeten in den Weltraum fließend fliegen geht halt leider nicht. Dann brauchen wir Ladesequenzen. Dann braucht man eine Sequenz im Weltraum. Dann braucht man wieder eine Ladesequenz, um in den Orbit vom nächsten Planeten einzutauchen. Ja, also man hätte sich dann vielleicht früher denken können, dass das am Ende gar nicht so eine flüssige Erfahrung auch ist.
Ja, vor allen Dingen, das sind ja nicht die Ersten, die auf diese Probleme, genau diese Probleme stoßen. Also ein Star Citizen oder No Man's Sky, die haben das geil jetzt mittlerweile umgesetzt, aber ich bin absoluter Freelancer-Fan. Das ist von 2001 und da war das noch getrennt. Sobald du auf einen Planeten zufliegst und da reinflogst, dann kam eine Ladesequenz und die nächste Sequenz war, wie du auf dem Boden warst, ja, oder wie du landest. Ja,
aber das ist 2001 gewesen.
Ja, das ist 2000, natürlich, natürlich. Aber das sind nicht die Ersten, die auf diese Probleme stoßen, weißt du? So ein Top-Howard.
Nee, voll. Aber ich denke mir, am Ende des Tages, und das betrifft jetzt meine eigenen Präferenzen, wo ich mir überlege, was ist denn eine gute Open World? Also eine gute Open World, in der man ein Rollenspiel stattfinden lassen kann.
Ja.
Und ich bin nun mal Fan von den Spielen von Piranha Bytes, was aber eben auch daran liegt, dass man da halt wirklich von A nach B gehen kann, ohne eine einzige Ladesequenz zu haben. Also das trifft jetzt nicht auf alle Spiele zu, aber vor allem auf die, die halt eben gut sind. Und diese Bewegung von A nach B, die gibt dir ein Gefühl für die Welt. Und bei Skyrim war das auch so. Du bist irgendwie in Weißlauf gestartet und wolltest zu einer anderen Stadt laufen. Und was hast du auf dem Weg gemacht?
Aber sag mal, die Spiele von Piranha Bytes, die zeichnen sich ja vor allen Dingen auch durch Charakter aus, oder? Also da der Mut zur Kante, sage ich jetzt mal, nicht dieses glatte Spielerlebnis. Und das mag vielleicht auch was sein, wo dann ein Spiel, das so auf die Masse ausgelegt ist, wie so ein Starfield, dran scheitert.
Naja, ich glaube, Starfield kann sich diese eigenartigen oder diese Eigenarten nicht erlauben. Also es muss natürlich in dem Sinne gepolished und gestreamlined sein, dass es für einen breiten Massenmarkt zugänglich ist. Aber das hindert dich ja nicht daran, dir Systeme auszudenken und zu überlegen wie diese Systeme wirken. Also was ist gut zum Beispiel an Skyrim gewesen? Was fanden die Leute daran toll? Warum haben sie 200, 300, 400 Stunden da drin verbracht? Ja, ganz bestimmt nicht, weil sie da 10.000 verschiedene Orte erleben konnten, nee, sondern weil die Orte an sich spannend waren.
Ja, und davon rede ich, ja gut, ja, und davon rede ich aber eigentlich, dass die Orte einen Charakter haben, Orte, die ich mit irgendwas assoziiere, zu denen ich gehe, weil ich ein Gefühl auslösen will oder was weiß
ja,
ich.
Ja, oder zumindest, dass du dann spannende Charaktere hast, dass du spannende Geschichten erzählst, sowas wie es ein Witcher macht. Bei Witcher ist die Welt auch relativ boring, wenn man ehrlich ist. Da sind auch überall die gleichen Monsternester und die Städte sind nicht sonderlich interessant, weil jedes Haus, in manche Häuser kann man gar nicht reingehen und die Leute, die da wohnen, das sind alles irgendwelche generischen Charaktere. Aber immerhin ist dann die Geschichte, die trägt oder die Zwischensequenzen oder so. Aber bei Starfield ist nichts davon.
Tja.
Also, aus meiner Perspektive, ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht gespielt, ich sehe es nur von außen, ich sehe die Trailer, ich sehe das, was andere Leute darüber berichten und dann denke ich mir schon, nee, sorry, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Aber du bist auch ein Mensch, weißt du, der, glaube ich, da einen ganz guten Blick drauf hat und der erstmal jetzt nicht abgeneigt wäre, diese Spielerfahrung zu machen, sich damit beschäftigt hat und dann auch zu der Entscheidung kommen ist, nee, da stecke ich jetzt kein Geld rein.
Ja, und die Erwartungen waren ja extrem hoch. Also das ist ja dann auch das nächste Ding. Also die Leute, ich weiß noch, das wurde ja im Gürtel auch regelmäßig angesprochen und ich habe mir schon gedacht, jedes Mal, ob das nicht am Ende richtig scheiße wird. Also, ja, richtig scheiße ist auch zu viel. Ob es nicht am Ende belangloser wird, als ihr es euch erhofft. Und die Erwartungen waren einfach so hoch.
Es ist von der Wertung natürlich, finde ich jetzt, was heißt Mittelmaß? Also 82% in der Metakritik als Durchschnitt, das ist jetzt nicht, ne, das ist so, ist eine 2 minus oder eine 2 oder so, aber minus 12, also zu eine Abweichung zu der erwarteten Metakritik, ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich habe übrigens eben vergessen, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, für alle, die es interessiert, die ersten Plätze sind Herr der Ringe Gollum mit minus 42% und Redfall mit minus 19%. Ich wollte es nur nochmal hier fallen lassen, aber was soll's. Gut, ja, das war für uns der Platz Nummer 1. Edgar, ich ja, empfinde dein Gürtel der Schmerzen gerade, also das Reflektieren nochmal über das letzte Spieljahr und diese ganzen Enttäuschungen, die da drin war, irgendwie als was Wertvolles, als was, was cool ist, dass wir es haben, dass wir darüber sprechen. Ich fand, es war letztes Jahr auch ein Jahr der Enttäuschung, definitiv.
Mhm. Ich denke, das hat viel auch damit zu tun, dass wir eben so sehr gute Spiele hatten auf der einen Seite und dann eben Spiele, die nicht das geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben oder was die Leute sich davon erhofft haben. Also die Diskrepanz zwischen Skyrim und Starfield, Skyrim eins der sagenumwobensten und immer wieder hochgehaltensten Rollenspiele, die wirklich ja von einer breiten Schicht innerhalb der Gaming-Community wirklich als sehr wertvoll eingeschätzt werden, und dann bekommst du eben halt sowas wie Starfield und hast aber gleichzeitig noch Baldur's Gate 3, was in fast allen Belangen besser ist.
Aber die haben natürlich die Messlatte auch selber sehr hochgelegt mit Starfield. Das muss ich auch sagen. Also, dass ich oft gehört habe, wie geil das Spiel sei, bevor es rausgekommen ist.
Natürlich, aber das ist halt Marketing. Das machen die immer. Also, das würde ich mit meinen Spielen auch machen. Also, bei Gollum hätte ich es nicht gemacht. Bei Gollum hätte ich im Marketing auch am Anfang schon gesagt, hey Leute, wir sind ein kleines Studio. Das ist eine große Lizenz, erwartet hier mal nicht den Mega-Blockbuster, aber bei Starfield, das muss ich, was weiß ich, wie oft sich das verkaufen muss, also das ist ja insane.
Ich hab auch bei einigen gelesen, die in deinem Thread geschrieben haben, ey Leute, ich hatte auch Spaß mit Starfield, und mein lieber Till ist ja auch so ein Mensch, ne? Ja, die sind halt sehr hoch, die haben halt sehr hoch gelegt und sind dann umso tiefer gefallen.
Ja, und ich glaube, wenn du eben halt nicht diese extremen Erwartungen hast, also diese extreme Erwartungshaltung, dass es das neue Skyrim wird, dann kannst du mit dem Spiel durchaus Spaß haben. Also, da möchte ich mich jetzt nicht falsch verstehen lassen. Das will ich auch gar nicht absprechen. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendjemand das schlecht zu reden, sondern eher darum, was so in großen Teilen der aktiven und sich äußernden Community artikuliert wird. Weil man muss natürlich auch immer dazu sagen, und das darf man bei diesem Gürtel der Schmerzen vielleicht auch nicht vernachlässigen, es gibt sehr viele Casual-Spielerinnen und Spieler, die wahrscheinlich Starfield durchgespielt haben oder zumindest sehr lange gespielt haben und überhaupt nicht das teilen würden, was ich jetzt hier geäußert habe.
Ich würde dich jetzt zum kleinen runden Abschluss dann doch nochmal fragen, du bist der Initiator des Gürtels. Zum einen natürlich Frage A, denkst du an eine Wiederholung dessen, was ich sehr hoffe, was wir wahrscheinlich sehr hoffen? Und Frage B, was nimmst du mit daraus, aus dem Thread, aus der Abstimmung, aus deinem eigenen Denken und Erleben? Was nimmst du da mit, und gibt es eine Wiederholung?
Also die erste Frage bezüglich der Wiederholung kann man recht schnell beantworten, weil das nicht mehr in meiner Hand liegt. So wie ich das verstanden habe, will ja Christian Schiffer das jetzt in den Kanon mit aufnehmen und dann für 2024 weiterführen. Es gibt auch schon im Wiki einen extra Eintrag dazu, der schon angelegt wurde. Also es ist jetzt umso mehr ein offizieller Teil des Gürtelkanons. Starfield kann sich da wirklich jetzt diesen Titel auch in irgendwelche Banner schreiben und so.
Ja, das wow, ist, herzlichen Glückwunsch. Das ist bestimmt auch ein ganz schöner Ritterschlag, oder?
Ja. Also es Gürtel der Schmerzen, weiß ja auch niemand, was das ist. Die ganzen Leute, die kein Deutsch können, die können sich sowieso nur ja, nein, aber Spaß beiseite, das ist jetzt, glaube ich, ganz gut angenommen worden. Das freut mich natürlich auch, weil es am Ende des Tages alles ein bisschen auch Spaß ist, und das darf man natürlich auch nicht zu ernst nehmen, aber über schlechte Spiele zu reden, und da schlage ich jetzt die Brücke zu der zweiten Frage, ist schon nie für dich schlecht, weil es uns dann doch nochmal vielleicht ein bisschen erdet und uns auch auf andere Spiele nochmal blicken lässt. Also wenn man weiß, okay, dieses Spiel war eine absolute Katastrophe, dann kann ich vielleicht Spiele, die so im 70er-Bereich sind, deutlich mehr wertschätzen.
Ja, glaube ich auch. Also auch kleinere Spiele vor allen Dingen. Ne? Also durch sowas, wir haben ja abgesehen von Gollum viele AAA-Spiele scheitern sehen. Durch sowas, ja, nehme ich oder ist mein Interesse an Indie nur umso größer, und ich nehme wahr, was gut und was schlecht ist, auch durch den Vergleich natürlich.
Ja, ich finde generell, man sollte immer schauen, ja, wer hat's gemacht, wie groß war das Studio, was können die überhaupt leisten? Und dann kann man immer noch mal drüber reden, ob die sich trotzdem verhoben haben, wie bei Gollum zum Beispiel, wo dann die Ambitionen einfach zu groß waren, selbst in dem Rahmen, in dem sie halt operieren.
Auf jeden Fall. Gut, lieber Edgar, vielen Dank von uns, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles zu erstellen und zu organisieren. Viele Grüße an euch da draußen. Wenn ihr Feedback schreiben wollt, tut das. Es wird ein Thread geben, denke ich mal. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge und mit dem lieben Edgar und mit mir vielleicht auch ein bisschen. Ich bin euer Marcel und zumindest von meiner Seite aus schon mal ciao. Und Edgar?
Ja, es hat wirklich großen Spaß gemacht und bis bald.
Bis bald, ciao.